Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 3 des Open Science Radios. Es freut mich, dass auch diese Folge wieder ein paar Zuhörer gefunden hat. Zumindest hoffe ich das. Und ich will heute mal anfangen mit einem Rückblick auf die Folge 2, die am 14.01. herausgekommen ist. Das ist jetzt schon ein bisschen her, gut 2 Wochen. Ich habe in der letzten Folge vor allen Dingen natürlich über die Geschehnisse rund um Aaron Swartz berichtet und die folgende Bewegung, die sich ja unter dem Hashtag PDF Tribute gebildet hat. Und hatte ja da schon die Frage in den Raum geworfen, also neben mir natürlich auch noch viele andere, was das jetzt für einen Effekt langfristig haben könnte oder wie lange diese Aufmerksamkeit, die darum doch entstanden sind, also auch medial entstanden sind, denn andauern würde und was das für Konsequenzen auf so einer etwas gesetzteren Ebene im Sinne von, wenn man darüber nachdenkt, ohne die Dramatik, die diese Ereignisse ausgelöst haben, ob das vielleicht etwas bewirken könnte, was ein bisschen längerfristiger hält. Ja, seitdem ist einiges passiert, also wir sind jetzt 15 Tage weiter, am 29. Januar. Diese ganze Aktion rund um PDF Tribute hielt erstaunlich lange an für meinen Geschmack. Also es ging durch wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende Blogs. Auf Twitter konnte man da sehr, sehr viel nachverfolgen. Es sind unglaublich viele Wissenschaftler aufgesprungen. Es sind auch danach noch so ein paar Aktionen auf die Bildfläche getreten, die ich gleich noch ansprechen will. Was sozusagen in diese Tage fällt, ist etwas, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das erwähnt habe. Ich glaube, ich hatte es nur in die Shownotes gepackt, dass JSTOR, also die Datenbank, die Artikeldatenbank des MIT, um die es ja initial ging, wo sich Aaron Swartz sozusagen Zugang verschafft hatte und dort Artikel heruntergeladen hat, also den Zugang hatte er als MIT-Student, aber er hat diesen Zugang genutzt, um sich dort eine unglaubliche Menge von Artikeln herunterzuladen und diese veröffentlichen zu wollen. Das war also das Ereignis, was den Stein ins Rollen gebracht hat. JSTOR hat jetzt jedenfalls einen Teil seiner Archive, seiner Datenbank geöffnet und erlaubt nunmehr den freien Zugang auf einen Teil seiner Artikel. Genauer gesagt erlaubt es einen begrenzten freien Zugang auf die Archive, in denen sich ja so um die 1200 Journale befinden. Und JSTOR hat das so geregelt, dass man alle 2 Wochen freien Zugang zu 3 ausgewählten Artikeln bekommt. Da ist also noch ein ganz gehöriger Unterschied zwischen wirklich der kompletten Öffnung und dem, was da passiert ist. Aber es ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Und da ist zumindest die Hoffnung da, dass da der Schritt auch weitergegangen wird. Neben der ganzen Bewegung rund um PDF Tribute, also das Veröffentlichen von wissenschaftlichen Artikeln von Wissenschaftlern unter Open Access, auch das nachträgliche Veröffentlichen, sind natürlich auch andere Dinge jetzt in den letzten Wochen entstanden. Manche auch so ein bisschen in diesem Geiste von Aaron Swartz eher nicht so legal, im Sinne von, dass sie eher auf den zivilen Ungehorsam bauen. Ein Beispiel dafür ist ein Browser-Plugin, das sich Aaron Swartz Memorial JSTOR Liberator nennt. Das ist ein Plugin, was sozusagen die Anmeldedaten des Users nutzt, der Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken hat, in denen sich Artikel befinden. Und wenn der User dann halt das Bookmarklet nutzt und klickt, dann wird das oder sorgt das Browser-Plugin dafür, dass in dem Moment das PDF-File heruntergeladen wird und Open Access oder online frei verfügbar zur Verfügung gestellt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Es ist sicherlich ein Zeichen, aber da gibt es ebenso, wie das so positive Effekte hat, also oder den positiven Willen darin zu finden ist, gibt es eine ganze Menge von Argumenten, die einfach dagegen sprechen. Also Michael Allen, Neurowissenschaftler und selber Open Data Aktivist, hat so ein bisschen darüber nachgedacht, dass es jetzt halt so eine Art von Napster für akademische Forschung gibt. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Es ist auf jeden Fall so in dieser Streisand-Effekt etwas, was dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verschafft. Aber es gibt nach wie vor eine Diskussion darum, was auch also darum, was Open Access eigentlich bringt und warum wir das tun sollten, aber auch was die Schwierigkeit daran ist. Es gab im Nachgang dann eine Diskussion, die sich so ein bisschen ausgehend vom Guardian entsponnen hat. Vor allen Dingen ausgehend vom dortigen Blog Notes and Theories, Dispatches from the Science Desk, also dem Blog, was sich so, auch so ein bisschen mit dem Open Access Scientific Publishing beschäftigt. Und genau da hat Mike Taylor einen Artikel geschrieben, Hiding your research behind a paywall is immoral. Jetzt ist immoral natürlich so ein sehr, sehr stark eingefärbter Begriff, der arg diskussionswürdig ist. Und ich vermute mal genau, deswegen hat er ihn auch gewählt. Was danach passiert ist, ist, dass sich in den Blog-Kommentaren eine wirklich erstaunlich ausgiebige Diskussion entwickelt hat. Also da sind weit über 150 Kommentare zusammengekommen, die das Ganze sowohl positiv betrachten, also diese Art und Weise der Herangehen oder der Aussage von Mike Taylor, dem zustimmen, aber auch Gegenstimmen sind da gepostet worden. Und das Ganze hat sozusagen die Betrachtung nach sich gezogen, warum denn eigentlich Wissenschaftler nicht Open Access publizieren und warum sie dies tun sollten. Also mal abgesehen davon, dass wir da zum großen Teil auch von öffentlichen Geldern reden und der Forderung, dass Ergebnisse, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen, hat es halt einfach auch sehr in einigen Bereichen sehr konkrete Auswirkungen. Also wenn man zum Beispiel an Mediziner denkt und an jene Mediziner denkt, die vielleicht nicht sich den Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken und Journalen leisten können, auch denen würde sicherlich so der Zugang zu aktueller Forschung und aktuellen Forschungsständen helfen, einfach in ihrer eigenen Arbeit voranzukommen, was natürlich wieder eine konkrete Auswirkung auf dann die Gesellschaft und andere Menschen hat. Ich glaube, Mike Taylor war auch so ein bisschen selber überrascht von dem Ganzen. Er hat auf jeden Fall ein paar Tage später in einem Blog nochmal die Diskussion aufgegriffen und auch so ein bisschen mal versucht zu zeigen, was denn eigentlich der Ausweg ist, und bezieht sich dort auf einen weiteren Artikel im Guardian von Chris Chambers, der wiederum nach seinem eigenen erschienen ist. Und Chris Chambers hat in dem Beitrag Those who publish research behind paywalls are victims, not perpetrators genau diese Diskussion aufgegriffen, die Mike Taylor da losgetreten hat. Auch wieder so ein bisschen an dem Punkt oder an dem Wort immoral nachverfolgt. Und er sagt halt genau, dass das dass nicht also dass die Bezeichnung immoral in der Form halt nicht ganz zutreffend ist, weil viele Wissenschaftler sich halt in dem Zwang sehen, in diesen Magazinen, die halt nicht Open Access sind, zu publizieren. Das hat vor allen Dingen etwas mit der Bewegung rund um, ja, um diese Aussage Publish or Perish zu tun, was ja, ja, sorry, ja, so eine gängige Redewendung ist, vor allen Dingen an Universitäten, und ausdrückt, dass Forscher unter einem starken Druck stehen, der sich allerdings eher ja, so unterschwellig und informell äußert, ihre Ergebnisse, die sie im Rahmen ihrer Forschung erzielen, möglichst oft und möglichst in angesehenen Verlagen oder Fachzeitschriften zu veröffentlichen, um halt ihre wissenschaftliche Reputation zu behaupten, zu steigern. Jetzt ist der darunterliegende Mechanismus der Bibliometrie, also der einer quantitativen Untersuchung von Publikationen, Autoren, Institutionen, die unter anderem mal erhebt, wie oft ein Autor publiziert hat, wo er publiziert hat, vor allen Dingen aber auch, wie oft er zitiert wurde. Und dieses Zitat ist etwas, was in der Wissenschaft gern als, ja, als eine der Währungen von Forschern betrachtet wird. Also das ist so der Zusammenhang, je öfter man zitiert, desto relevanter ist man in der Wissenschaft. Und das ist natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium für die Reputation eines Wissenschaftlers. Und genau das baut halt diesen informellen Druck auf, denn je relevanter ein Wissenschaftler in diesem Wissenschaftssystem erachtet wird, desto einfacher ist natürlich seine Situation in diesem Konkurrenzgefüge mit anderen Wissenschaftlern. Das hat natürlich Auswirkungen in der Betrachtung rund um Personalstellen und Forschungsmittel, die ihr zur Verfügung gestellt bekommt. Und genau das ist halt die Drucksituation, in der Wissenschaftler stecken. Sie müssen halt in dem gängigen System möglichst in diese großen Magazine, die schon eine entsprechende Reputation haben, weil es sie zum Beispiel sehr, sehr lange gibt, weil sie ein sehr renommiertes Board of Editors haben oder weil sie einen sehr, sehr gut funktionierenden, sehr angesehenen Peer-Review-Prozess haben. Und das ist halt etwas, was ja, was derzeit oder was lange der Open Access-Bewegung etwas den Wind aus den Segeln genommen hat, denn die Unterscheidung war natürlich immer: Open Access ist halt nicht eins dieser schon so sehr angesehenen Journale, die mir jetzt für meine wissenschaftliche Reputation den größten Wert bringen. Und das ist halt genau einer der Gründe, die hier Mike Chambers in seinem Artikel anbringt, dass man sozusagen aus dieser Entwicklung heraus die Wissenschaftler in ein System gezwungen hat, wo sie über diese Beurteilung ihrer Relevanz und Reputation innerhalb des Wissenschaftssystems natürlich auch andere Faktoren mitbedenken, die eigentlich vielleicht nicht so richtig in ihren Kopf gehören. Also sie sollen sich ja der Forschung widmen und nicht immer mit kalkulieren, wenn sie jetzt ein oder zwei Artikel weniger veröffentlichen, dann kriegen sie am Ende weniger oder haben sie am Ende eine weniger hohe Reputation und kriegen damit weniger Forschungsmittel zur Verfügung gestellt, müssen, wenn man den Weg ganz zu Ende geht, vielleicht sogar um die Existenz ihrer Arbeitsgemeinschaft oder ihrer Arbeitsstelle bangen, weil das Projekt eingestellt wird oder ähnliches. Das ist also was sehr weit verbreitet ist, und genau den Punkt greift Chris Chambers auf. Ich kann die beiden Artikel nur oder die drei Artikel nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Auch die Kommentare dazu, ist eine sehr interessante Diskussion. Was am Ende dieser Diskussion bleibt, ist die Frage, wie man aus diesem System herauskommt. Also wie man sowohl auf Seiten der Fachmagazine, der Journale dafür sorgt, dass der Impact Factor eines Journals, der beschreibt, wie oft aus dieser Veröffentlichung einzelne Artikel in anderen Veröffentlichungen zitiert werden, wie man das so ein bisschen auflöst, dass auch Open Access Journale einen höheren Impact Factor kriegen, als auch auf Seiten der Wissenschaftler mal zu schauen, ist denn wirklich die Zitierung oder das Zitat ihrer eigenen Arbeit in anderen Werken der einzige oder der maßgeblich ausschlaggebende Faktor, der zuständig ist für die Reputation eines Wissenschaftlers. Und da kommt das ganze Thema der alternativen Messwerte für Reputation oder Faktoren, die zur Reputation beitragen, ins Spiel. Das Ganze firmiert dann unter dem Aspekt Open Metrics und Alt Metrics zum Beispiel, unter denen neue Ansätze einfach sich versammeln. Ganz entscheidend ist hierbei sozusagen die Überwindung dieses Zitatfetisches, den Wissenschaftler ja so oft haben, und die Integration von ganz anderen Informationen darüber, wie stark vernetzt so ein Wissenschaftler ist oder die wissenschaftlichen oder die Ideen, die ein Wissenschaftler hervorgebracht hat. Also wie viele Leute sich darauf beziehen, wie viele Leute ihn verlinken. Also da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die einfach die Nutzung von wissenschaftlichen Informationen beschreiben können. Also als Beispiel kann man da nennen, dass man Informationen aus Online-Literaturverwaltungen, wie zum Beispiel Cite You Like oder Mendeley, heranzieht, dass man aus der Social-Media-Welt und aus Bookmarking-Diensten Informationen heranzieht, also wie oft wird der Wissenschaftler in Blogs referenziert, wie oft werden Ideen oder wird die Interaktion oft geschieht die Interaktion auf solchen Diensten wie Twitter, oder man zieht solche Dienste wie SlideShare oder GitHub heran, ScienceCard, Impact Story oder andere. Also da gibt es diverse Daten, die vorliegen in den verschiedensten Kontexten, die man heranziehen kann und darüber eine alternative Messung von solchen ohnehin merkwürdigen Dingen wie Online-Reputation und darauf zurückschließend dann Reputation im Allgemeinen zu berechnen. Wobei berechnen da auch immer merkwürdig klingt, ist ja eigentlich eher ein Rückschluss darauf. Der zentrale Faktor bei diesen Metriken ist halt, dass sie zum Großteil selber auf dem Prinzip der Offenheit beruhen. Sie nutzen also offene Schnittstellen, die andere Dienste zur Verfügung stellen, und können daher zum Beispiel nicht nur den Einfluss von wissenschaftlichen Publikationen wie Zeitschriftenartikel oder auch Monographien erfassen, sondern sie gehen wesentlich weiter und erfassen halt auch so dynamische und interaktive Informationen. Also genau diese zum Beispiel, die im Social Web so herumgeistern. Was auch noch berücksichtigt wird, ist zum Beispiel Forschungsdaten oder Forschungssoftware, die halt für die wissenschaftliche Relevanz eine nicht unentscheidende Rolle spielen. Und das ist genau der Punkt, an dem zu allerletzt auch die geschlossenen Datenbanken wie Thomson Reuters sie ja hat, total scheitern und in dem Moment einfach untauglich sind, um so ein Gesamtbild zu erfassen, weil diese sich halt genau auf so kanonisierte wissenschaftliche Publikationen wie Journals beschränken. Das heißt also, Altmetrics kann so den Impact von Informationen innerhalb des Wissenschaftssystems einfach viel, viel facettenreicher erfassen als so ganz eindimensionale Zitatezählungen innerhalb von geschlossenen wissenschaftlichen Journalen. Ein Kernaspekt ist allerdings dabei, dass sie selber offen sein müssen, im Sinne von, dass sie die Daten, die sie zur Auswertung heranziehen und ihre Bewertung zugrunde legen, auch selbst wiederum öffentlich verfügbar machen, damit halt auch nochmal eine Betrachtung durch andere stattfinden kann oder eine Analyse, eine Re-Evaluation. In dem Moment, wo sie das tun und aus dieser alternativen Beurteilung eine offene Beurteilung wird, also in dem Moment, wo sie auch die Daten selber zur Verfügung stellen und damit selber transparent werden und von Altmetrics sich zu Openmetrics entwickeln, in dem Moment ist, glaube ich, auch die Nachvollziehbarkeit gegeben und die Chance da, dass einfach das als der komplexere und vielleicht geeignetere Weg zur Beurteilung von wissenschaftlicher Reputation gelten kann und genutzt werden kann. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt auch ein Altmetrics Manifesto. Es gibt diverse Studien, die sich damit befassen. Im letzten Jahr, erinnere ich mich, gab es von der Surf Foundation, das ist eine niederländische Stiftung, eine Studie über neue Verfahren der Impact-Messung innerhalb des Wissenschaftssystems, die genau auch mal sowas wie Altmetrics betrachtet. Dabei ging es aber vor allem um die unterschiedlichen Tools, die sich da bereits entwickelt haben. Also um nur einige zu nennen, da findet man sowas wie Peer Evaluation, das Reader Meter, Altmetrics ist eine davon. Man findet das Article Level Metrics System von PLOS und diverse andere. Also das ist eine durchaus schöne Studie, die das Ganze mal abrundet. Sehr lesenswert. Ich denke, ich werde zu dem Thema alternative Impact-Messung nochmal eine gesonderte Folge machen, weil das einfach sehr, sehr weit geht und man sich auch mal anschauen kann, was die darunterliegenden Funktionalitäten und Berechnungen sind. Da werde ich mir aber sicherlich mal ein bisschen Unterstützung holen von jemandem, der sich damit öfter beschäftigt. Ja, und um das Thema Open Access heute mal zu einem Abschluss zu bringen, möchte ich noch einmal auf etwas hinweisen. Und zwar auf die Fortsetzung der sogenannten Schwerpunktinitiative Digitale Information der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen sind ja die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen, die sich zusammengetan haben. Also dabei sind die Alexander von Humboldt Stiftung, die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Fraunhofer Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und der Wissenschaftsrat. Und diese haben in der aktuellen Fortführung der Schwerpunktinitiative Digitale Information nochmal sich auch auf das Thema Open Access committet. Also diese Initiative Digitale Informationen bemüht sich ja darum, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit, wie sie es nennen, der bestmöglichen Informationsinfrastruktur auszustatten. Und die erste Phase war von 2008 bis 2012. Und nunmehr wurde die Fortführung dieser Initiative beschlossen. Ich glaube, die nächste Phase ist von 2013 bis 2017 und wird sich maßgeblich um 6 Handlungsfelder kümmern. Das ist unter anderem das Thema nationale Lizenzierung, nationale Hosting-Strategie, virtuelle Forschungsumgebung, rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch zum Beispiel das Thema Open Access und Forschungsprimärdaten, also Open Data. Das Ganze wurde jetzt beschlossen fortzuführen, wie gesagt. Und im Rahmen von Open Access wird man sich auch darum bemühen, den Forschern ein Zweitveröffentlichungsrecht zuzusprechen. Also das Recht, das diesen Urhebern von wissenschaftlichen Artikeln ermöglicht, ihre eigenen Publikationen neben der Veröffentlichung in einem Journal auch noch auf einem Open Access Repository zugänglich zu machen und das halt in einer Art und Weise zu tun, die ihnen die vollkommene Rechtssicherheit gewährt. Das ist also etwas, was so eine juristische Dimension aufweist und entsprechend auch in der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes berücksichtigt werden muss. Dann darüber hinaus ist aber auch ein weiteres zentrales Thema der Umgang mit Forschungsprimärdaten, wie es da heißt, oder allgemein der Umgang mit Forschungsdaten. Dazu hatte die Wissenschaftsorganisation, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ja bereits 2010 die Grundsätze veröffentlicht. Und jetzt will man das Thema nochmal aufgreifen und nochmal konkretisieren und intensivieren. Da wird es vor allen Dingen um verschiedene Themenfelder gehen. Da geht es um das Forschungsdatenmanagement, um die Nachnutzung und Verfügbarkeit von Forschungsdaten. Das ist sozusagen das Thema Open Data. Aber auch um die Kostenstrukturen für die entsprechende Infrastruktur darunter und auch hier wieder um juristische Rahmenbedingungen. Das ist also ein sehr positives Signal, das da wieder gesetzt wurde. Und ich denke, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren dann eindeutige Bewegung hin zu Open Access auch sehen werden. Einen letzten Hinweis möchte ich noch anbringen zum Thema Forschungsdaten, offene Forschungsdaten. Denn es gibt ein von der DFG finanziertes Projekt, was sich da nennt Registry of Research Data Repositories, kurz re3data.org, was auch die Netzadresse ist. Und mit diesem Repository versucht man sozusagen eine umfassende Übersicht von Forschungsdatenrepositorien und der Analyse derselbigen zu geben. Das ist ein überregionales Projekt, an dem verschiedene Partner beteiligt sind, darunter die KIT-Bibliothek, also die Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie. Daneben auch das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität hier in Berlin sowie das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam. Und dieses Projekt ist vor kurzem auf dem Symposium Forschungsdateninfrastrukturen gemeinsam mit anderen DFG-Projekten vorgestellt worden. Was das Spannende an diesem Projekt ist, ist, dass es nicht nur eine Übersicht generiert über Forschungsdatenrepositorien, sondern auch eine Struktur- und Inhaltsanalyse genau dieser Angebote, also der vorliegenden Forschungsdatenrepositorien, bietet. Man versucht also damit einfach die Auseinandersetzung mit den bestehenden Qualitätsanforderungen an Forschungsdatenrepositorien so ein bisschen zu vertiefen. Und man versucht sich auch daran, so einen Kriterienkatalog für die Qualitätssicherung der darauf befindlichen Forschungsdaten mal anzulegen. Ist also ein sehr spannendes Projekt, was man im Auge behalten sollte, wenn man sich genau für dieses Thema interessiert. Ich werde es auf jeden Fall mal tun. Und vielleicht gibt es auch nochmal die Möglichkeit, da mal einen Blick genauer reinzuwerfen. Ich vermute, dass da der ein oder andere Beteiligte auch gern mal zum Austausch bereitstehen wird. Ja, und damit möchte ich zum letzten Punkt von heute kommen. Und zwar bin ich vor kurzem nochmal auf das Thema Crowdfunding in der Wissenschaft gestoßen. Also ich habe ja auch hier im Rahmen des Open Science Radios das deutsche Projekt Science Data schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt gab es in der vergangenen Woche einen Podcast, der sich damit sehr ausführlich auseinandergesetzt hat, beziehungsweise mit dem Thema Crowdfunding im Allgemeinen sehr ausführlich auseinandergesetzt hat. Das ist der WikiGeeks Podcast aus Göttingen. Und zwei der WikiGeeks-Macher, Ralf Stockmann und Claudia Krell, haben in der Folge 41 sich dem Thema Crowdfunding mal in der Tiefe angenommen und sind dabei unter anderem auch auf den Aspekt Crowdfunding in der Wissenschaft gekommen, den sie allerdings noch sehr leicht berührt haben. Und ich glaube, da ausgehend möchte ich zumindest noch ein paar mehr Worte dazu sagen, weil ich das zum einen spannend finde, zum anderen aber auch da ein gewisses Potenzial erkenne, aber auch gewisse Vorbehalte. Ich habe ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal das Projekt Science Data erwähnt, dass es jetzt noch nicht allzu lange gibt. Das erste Projekt ist ja mit One World, One Lab erfolgreich beendet worden. Andere Projekte warten noch auf Beteiligung. Ich denke, das wird eine langsam wachsende Plattform für Wissenschaftsprojekte sein. Gerade in Deutschland ist da, glaube ich, die Akzeptanz sehr, sehr langsam herzustellen für. Was ich aber jetzt schon so ein bisschen bei Science Data bemerke, ist, dass viele der dortigen Projekte auch aus dem, oder einige, es sind ja noch nicht so viele, aber einige der Projekte, die dort gelistet sind, auch aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation kommen, was vielleicht fast schon eine natürliche Bewegung ist, dass Wissenschaftskommunikation das als einen der Kanäle, den sie nutzen können, erkennt. Das ist vielleicht bei Wissenschaftlern, die innerhalb von Projekten arbeiten und sich um Projektfinanzierung kümmern müssen, vielleicht noch nicht so verinnerlicht. Da gibt es vielleicht auch Vorbehalte. Das ist vielleicht auch so das ganze Thema, dass man sich nicht auf etwas verlassen kann beim Thema Crowdfunding. Also man weiß ja nie, wann das Thema, also ob das Projekt, was man dort gerne crowdfunden lassen möchte, wirklich erfolgreich wird. Da gibt es dann wieder zwei Ansätze, dass man nur Geld aus dem Projekt bekommt, wenn das gesteckte Finanzierungsziel komplett erreicht wird. Das ist so ein bisschen die Thematik alles oder nichts. Die zweite Art und Weise wäre, dass man, egal was dort zusammenkommt, dass man das ausgezahlt bekommt und dann versucht, damit was anzufangen. Also beide erlauben aber zumindest keine Verlässlichkeit auf diese Art und Weise der Finanzierung, was bei Forschungsprojekten mit Sicherheit eine schwierige Ausgangslage ist, um auch mit Ressourcen zu planen, besonders mit menschlichen Ressourcen, also den Mitarbeitern, die man ja auch für die Durchführung von solchen Projekten braucht. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob ja, Wissenschaft irgendwie anders, also Crowdfunding in der Wissenschaft vielleicht irgendwie anders funktioniert und warum es in Deutschland da noch nicht allzu weit weg ist. Das hat ein bisschen vielleicht damit zu tun, dass das Thema Crowdfunding allgemein in Deutschland erst in den letzten ein, zwei Jahren, besonders im letzten Jahr natürlich, so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Es gab auch schon früher erste Projekte. Und dass das in der Wissenschaft halt noch nicht so angekommen ist als einer der möglichen Wege. Jetzt ist die Frage, die sich zum Beispiel mir stellt, immer, ob wir für Crowdfunding in der Wissenschaft eigene Plattformen brauchen oder ob es auch denkbar wäre, auf anderen Plattformen, die es ja für Crowdfunding gibt, auch in Deutschland, nicht wissenschaftliche Projekte mit einzuspielen. Das funktioniert auf diversen, beispielsweise englischsprachigen oder globalen oder internationalen Plattformen funktioniert das schon so. Also man findet auch wissenschaftliche Projekte, wenn auch weniger, auf Kickstarter. Man findet wissenschaftliche Projekte auch auf Indiegogo, auf den deutschen Plattformen wie Inkubator oder Startnext sind da eher wenig. Vielleicht gar keine, ich bin mir da gar nicht so sicher. Was man aber vor allen Dingen aus dem englischsprachigen Markt feststellen kann, ist, dass es einfach diverse Crowdfunding-Plattformen spezifisch für die wissenschaftlichen Bedürfnisse gibt. Also wir haben die vier bekanntesten, kann ich mal nennen. Das sind meines Erachtens Rocket Hub, das ist Petri Dish, das ist SciFlies. Und das ist I Am Scientist. Die verlinke ich jeweils in den Shownotes. Und hier geht es vor allen Dingen darum, Projekte vorzuschlagen, eine Community darum zu bauen und schlussendlich auch wirklich Geld einzusammeln. Und was sich bei diesen Projekten beobachten lässt, ist, dass im Gegensatz zu ScienceData dort sehr, sehr spezifische Forschungsfragen diskutiert werden. Da habe ich jetzt den Eindruck, dass das bei ScienceData noch nicht so in die harte Forschungsrichtung geht. Das mag aber auch täuschen. Auf diesen Plattformen jedenfalls gibt es in der Tat wirklich richtige Forschungsprojekte. Es gibt natürlich auch forschungsanverwandte oder Projekte, die nicht jetzt in die harte Forschung gehen, sondern in angrenzende Felder, wie zum Beispiel die Wissenschaftskommunikation. Aber es gibt halt auch wirklich die harten Forschungsprojekte. Und da stellt sich mir die Frage, was halt genau der Unterschied ist zwischen oder ob es besondere Voraussetzungen dafür braucht, dass so eine Plattform für Wissenschaftsprojekte, also wirkliche Forschungsprojekte, braucht die irgendwelche Voraussetzungen abseits derer, die es auf Crowdfunding-Plattformen ohnehin schon gibt. Also auf Crowdfunding-Plattformen muss man ja in der Regel sein Projekt sehr genau darlegen, jetzt keinen Finanzierungsplan aufstellen, aber schon sagen, wofür die Mittel verwendet sind. Viele Crowdfunding-Plattformen arbeiten dann mit einem Video, wo die Idee nochmal vorgestellt wird. Und da stellt sich halt einfach die Frage, ist das etwas, was um bestimmte Bereiche erweitert werden muss, damit sowas besser funktioniert? Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht so wissenschaftsspezifische Features notwendig sein könnten, wie es ja auch in Peer-Review-Journals, also in beurteilten in Journalen eine Rolle spielt. Also, dass da irgendein Indikator da ist, der besagt, und das hier ist, dieses Projekt ist irgendwie relevant für die Forschung, für den Fortschritt innerhalb einer bestimmten Forschungsrichtung. Das ist sicherlich schwer hinzukriegen, Vielleicht ist also auch so eine Art Begutachtung, so ein Peer-Review-Prozess für Forschungsprojekte vonnöten, die dann denen einfach das Siegel erhalten, dass sie mal geprüft worden sind und dadurch einfach so ein bisschen mehr das, den Eindruck vermitteln, dass man hier in wirklich ernsthafte Forschungsprojekte investiert. Ich habe das jetzt zumindest auf den amerikanischen oder auf den englischsprachigen Plattformen kam mir das jetzt nicht so vor, als würde das großartig in Frage gestellt werden, dass dort ernsthafte Forschungsprojekte angeboten werden. Das hat aber vielleicht in Deutschland nochmal andere Implikationen. Vielleicht ist da die Skepsis noch ein bisschen härter. Was ich auf jeden Fall glaube, was ein entscheidender Punkt für die Beteiligung an solchen Crowdfunding-Plattformen sein kann, ist das Thema der Ausgestaltung von Kommunikation und Perks. Also Perks sind ja sozusagen die Goodies, die man erwirbt, wenn man sich daran beteiligt. Also je nach Höhe der Beteiligung erhält man dann etwas als Gegenleistung, weil man investiert ja eigentlich in kein bestimmtes Produkt, sondern in Forschung. Das heißt also, was da am Ende als Ergebnis steht, ist in der Regel ein wie auch immer gearteter Bericht, ob es jetzt ein Artikel oder ob es ein Ergebnisbericht ist oder also man bezahlt sozusagen in eine Erkenntnis. Und man erhält dann als Gegenleistung in der Regel irgendwelche Goodies. Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Also im schon erwähnten Projekt One World, One Lab sind das solche Dinge wie eine monatliche Mail über den Fortschritt des Projektes, eine Postkarte von einem der Aufenthaltsorte oder ganz ähnliche Sachen. Ich glaube, dass das, was in anderen Bereichen, zum Beispiel im Crowdfunding für ein Produkt funktioniert, dass man in das Produkt selber investiert oder im Bereich Film zum Beispiel dann ein T-Shirt von dem Film kriegt oder eine DVD oder dass man beim ersten Screening dabei sein kann, dass das im Bereich Wissenschaft einfach ein bisschen andere Funktionalitäten hat, beziehungsweise da müssen einfach andere Perks wahrscheinlich bedient werden. Ich bin mir da gar nicht sicher, was da wirklich lohnend ist, was natürlich auch sehr, sehr stark davon abhängt, wie das einzelne Forschungsprojekt aussieht, was man da zum Crowdfunding stellt. Was ich aber noch glaube, ist, dass im Gegensatz zu dass man im Gegensatz zu anderen Bereichen sehr viel ausführlicher über den Fortschritt berichten sollte. Also ich kenne das von den Projekten, die ich mitfinanziert habe auf diversen Plattformen, dass man dann in den jeweiligen Projektblogs dann öfter mal ein Update liest, wo man gerade ist, wie weit man ist, was man jetzt als nächsten Schritt plant, also die Versendung der Perks oder dass man in den Dreh geht oder dass man jetzt in die Postproduktion geht. Und hier glaube ich, dass im Bereich der Wissenschaftsprojekte einfach das Thema offene Kommunikation einen ganz wesentlichen Faktor hat. Also in dem Moment, wo ich sehe, was mit meinem Geld passiert, was innerhalb des Projekts an Fortschritt passiert, bin ich nochmal bestätigter in meiner Entscheidung, dort investiert zu haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass von Projekten, in die ich investieren will oder die ich sogar investiert habe, einfach kaum eine Rückmeldung kommt, dass sich da kaum was tut auf dem Blog, dass man überhaupt nicht weiß, wo jetzt gerade oder wie jetzt gerade der Stand ist oder dass man auf Anfragen keine Antworten bekommt. Das ist alles natürlich immer Aufwand, aber ich glaube, hier einen Weg zu finden, dort kontinuierlich zu berichten, offen zu sein für Anfragen, Rückfragen und darüber hinaus auch ruhig in die wissenschaftlichere Richtung zu gehen. Also mal zu beschreiben, auf welcher Basis man aufsetzt. Also was ist Forschung, die vorher gelaufen ist, auf welchen Voraussetzungen Fuß die eigene Forschungsfrage. Das ist auch etwas, was diejenigen, die dort mitfinanziert haben, sicherlich ganz spannend finden und vielleicht sogar mehr Leute interessieren können. Also ich glaube, da gibt es einfach eine Menge, was man da richtig machen kann, aber auch vieles, was man einfach falsch machen kann. Ich bin gespannt, wie sich das Thema in Deutschland entwickelt. Ich bin gespannt, wie Science Data als deutsche Plattform, die ja auch dann irgendwann in die Schweiz, glaube ich, sich ausweiten will, also auch für Schweizer Projekte dann offen sein möchte, weiter positioniert. Und bin vor allen Dingen gespannt, ob das Thema in der Ausgestaltung der jeweiligen Plattform noch etwas nach sich zieht. Also wie man sozusagen das Projekt ausschreibt. Reicht eine Projektbeschreibung, was man vorhat, oder muss es einfach gewährleistet sein, dass man auch offenlegt, auf welchen Vorbedingungen man anknüpft, dass man in irgendeiner Art und Weise signalisieren muss, dass hier die Arbeit nach den wissenschaftlichen Standards auch gegeben ist. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was wir da noch in Zukunft sehen werden. Ich glaube nicht, dass der Markt für wissenschaftliches Crowdfunding riesig groß ist. Das ist sicherlich etwas, was besonders mit Grundlagenforschungsprojekten zusehends schwerer wird, weil einfach die Tragweite dieser Projekte nicht absehbar sind oder also unglaublich offen sind für das, was sie dann den folgenden Forschungen bringen können, dass das einfach schwer sein wird zu transportieren. Aber sicherlich nicht unmöglich. Insofern darf man da sehr gespannt sein. Das ist sicherlich ein Thema, was wir auch hier das ein oder andere Mal noch aufgreifen werden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir jetzt nach der kleinen Pause von knapp 2 Wochen wieder ein bisschen regelmäßiger erscheinen. Also einmal die Woche ist ja das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.